Der Titel dieser Predigt ist Das dreifache Zeugnis. Und eine höchst gewichtige Aussage haben wir im ersten Johannesbrief vor uns, drei Verse aus dem fünften Kapitel, über die sich schon viele Gedanken gemacht haben. Und hier beschreibt das Wort Gottes drei Merkmale, die auch die letzten Zweifel an Jesu Messianität beseitigen mussten. Und gleichzeitig leiten sie uns heute an, zu prüfen, ob wir in der Tat der Person Jesu persönlich teilhaftig geworden sind. Wir lesen dabei von bestimmten Zeichen, mit denen Jesus Christus gekommen ist. Es handelt sich um heilsame Insignien seines mächtigen Retteramts für uns. Und es steht im Kapitel 5 des ersten Johannesbriefes, die Verse 6 bis 18. Da steht: Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde: der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Apropos gekommen ist: das griechische Zeitwort steht hier in einer Form, die Vergangenheit und Gegenwart gleichzeitig ausdrückt, weshalb die Stelle auch zu Recht in manchen Bibeln übersetzt wird mit der da kommt. Das menschlich-persönliche Zeugnisgeben ist uns allen gut bekannt, wie es von ernsthaften Christen geübt wird, meist als verbales Kundtun von empfangenem Evangelium und von mit Jesus erfahrenem Segen im Alltag. Unser Text hier geht aber weit darüber hinaus. Er führt höhere Zeugen an. Er spricht von zwei Zeichen, mit denen der Sohn Gottes gekommen ist und noch kommt. Und gleich ist die Rede davon, dass diese Zeichen, das Wasser und das Blut, Zeugnis geben von sich aus. Und sie sind in Wahrheit erlebbare Beweise. Denn die Wahrheit wird vom Geist bezeugt, der selber die Wahrheit ist, wie Jesus ihn als solchen im Johannesevangelium benennt, als den Geist der Wahrheit. Da steht zum Beispiel in Johannes 14: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und zwei Kapitel weiter steht: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, sagt Jesus, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Die Wahrheit, diesen Namen als Wesensbezeichnung, führen ausschließlich nur die drei Personen der Gottheit, sowohl der Vater wie auch der Sohn und der Heilige Geist. Das ist eine ganz wichtige Tatsache, von der wir grundsätzlich immer ausgehen müssen, vor allem dem heutigen Zeitgeist gegenüber, damit wir selber Gottes Wort recht einzuordnen wissen, im Denken und im Reden, wie auch der Psalmist sich nahezu händeringend ausdrückt im Psalm 119: Nimm nur nicht das Wort der Wahrheit von meinem Mund, denn ich hoffe auf deine Bestimmungen. Die Welt gibt ja nicht die Wahrheit von sich, bestenfalls subjektive Richtigkeiten oder eine relative Sicht eines Tatbestandes, aber doch auch manch menschlich exakte Aussagen, zum Beispiel in der Mathematik. Die Wahrheit ist das alles aber nicht. Die Wahrheit ist Gott ganz allein, als Person und in seinem Wort. Menschen sprechen zwar oft von Wahrheit, wie etwa bei der Rechtsprechung im Gericht, aber der Mensch ist ja nicht aus der Wahrheit. Keiner von uns Menschen ist aus der Wahrheit. Im Gegenteil, Gottes Wort bezeugt uns, dass wir alle Lügner sind. Leider folgt daraus, dass wir Menschen von uns aus nicht in der Lage sind, auch nur eine Aussage aus dem Wort Gottes nicht wenigstens zum Teil misszuverstehen, beziehungsweise seinen Sinn ein Stück weit nicht zu verdrehen. Und da gibt es in unserer Sprache ja auch das Wort Verballhornung. Gemeint ist damit die absichtliche oder unbewusste Neubildung bzw. Verdrehung bekannter oder auch unbekannter Wörter und Redewendungen. Denn durch unseren sünd- und lügenhaft geprägten sprachlichen Umgang erfahren im Laufe der Zeit viele Begriffe eine veränderte Bedeutung, wie zum Beispiel das Wort blöd, das ja vor einigen Jahrzehnten noch die Bedeutung von furchtsam bzw. ängstlich hatte. Wir gehen von uns aus oft unorthodox an ein Wort heran und wir interpretieren für uns jeden Ausspruch und leider auch so das Wort Gottes Kraft unserer ausgebildeten Einbildung und einer eingeschränkten Lebenserfahrung sowie dem sozialen Gepräge unserer Herkunft. Und damit ergibt sich aber nicht nur ein stark relativiertes Verständnis, sondern wir definieren zeitgemäß viele Begriffe um, die wir bei passender Gelegenheit dann auch so verwenden. Und so entstanden in den letzten Jahren viele gezielt mehrdeutige, neudeutsche Begriffe, die jede konsequente Klarheit absichtlich verhindern, wie zum Beispiel das Wort Event, das jedem Vorhaben und Geschehen seine exakte Definition automatisch raubt. Und mit solch künstlich kreierten Begriffen flüchtet sich das korrupte Sünderhirn vorsorglich in möglichst breite Undefiniertheit, auch um eventuelle Konsequenzen schon von vornherein zu unterbinden. Anders gesagt, die postmoderne Umgangssprache eliminiert konkrete Aussagen in voller Absicht. So ist sie, diese unsere Zeit. Und für Christen ist heute wohl das größte Problem, dass sie eben nicht der Geist Gottes in die ganze Wahrheit leitet und diese auch nicht bezeugen wird, weil er an vielen von uns die Gegenwart und Wirkung der mit Jesus gekommenen Zeugen vermisst. Die Bibel warnt uns davor, mit dem eigenen Intellekt an Gottes Wort heranzugehen, weil sein Wort nicht in erster Linie unseren Kopf, sondern unser Herz anspricht. Das Wort der Wahrheit wird der Geist auch nur bußfertigen Herzen auftun. Mit Intelligenz und Kopfglauben kämen wir wegen der immensen Höhe der Gedanken Gottes und der gewaltigen Tiefe seiner Weisheit ohnehin nicht mit. Eine positive Rolle spielt vielmehr unsere geistliche Armut vor Gott, diese selig machende Not, die uns seinem Wort zugänglich macht und seinem Rat zustimmt, wie im 2. Petrus steht. Dabei sollte vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Allerdings werden im wachsenden Unverstand jetzt die Grundfesten von den Christen selber eingerissen. Das Feuer und der Hammer des Wortes wird verachtet und der Kampf um den Namen Jesus wird Jahr für Jahr intensiver. Was für ein Klagelied. Wie auch in den Klageliedern steht, im ersten Vers: Ach, wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt, die einst so bevölkert war. Ein verheerendes Gericht hat begonnen und erfasst Volk und Obrigkeit, Kirchen und Gemeinschaften. Die Vernunft ist Mangelware geworden, wie zuvor die Gottesfurcht. Und nie war uns das Wort aus dem Buch Hiob so schrecklich präsent wie heute, aus dem 12. Kapitel. Den Häuptern des Volks im Land nimmt er den Verstand und lässt sie irren in pfadloser Wüste. Sie tappen in Finsternis ohne Licht. Er lässt sie taumeln wie Betrunkene. Und eine furchtbare Frage steht jetzt im Raum. Wohin und wenn überhaupt? Zu welchem Jesus werden die Leute jetzt geleitet? In christlichen Kreisen, Kirchen und Gemeinden? Und was ist das Ziel geworden? Was ist die Hauptsache und der Mittelpunkt der Verkündigung? Wie groß ist die Irreführung? Und wer zeugt in Wahrheit vom wahren Christus? Hört noch jemand die wunderbare Stimme, die geistlich Tote ruft, hin zum Auferstandenen, der für ihre Sünde gestorben ist, der aber lebt und ihnen sein Leben gibt? Hört noch jemand das gewaltige Zeugnis des Geistes Gottes? Erlebt noch jemand, dass Wirksames geschieht an seinem Herzen von Gott her? Wird noch jemand verwandelt von seiner Bosheit zu einem Kind Gottes mit den entsprechenden Auswirkungen? Erlebt jemand das Zeugnis des Geistes der Wahrheit noch? Populär war das der Welt doch nie. Wie im 1. Korinther 2,14 steht, der natürliche Mensch nimmt ja nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Aber noch gilt Jesu Ruf, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und gibt es nicht heute mehr mühselige und beladene als je zuvor? Womit also ist Jesus gekommen und kommt noch in dieser noch Gnadenzeit? Mit Wasser und Blut, sagt uns der Brief des Apostels, nicht mit Wasser allein. Der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Diese heilige Dreiheit veranlasst uns zuallererst, die Augen aufzuheben zum Himmel, um das Geheimnis aller Geheimnisse zu betrachten, das da heißt, drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins, und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Und diese drei sollen uns jetzt helfen, unser Heil besser zu verstehen. Es gibt etliche Auslegungen und Überlegungen dazu, wobei manche beim Wasser an die Taufe denken lassen und das Blut auf das Gedächtnismal hin verstehen. Aber fragen wir, zeugen die angeführten Zeichen von dem Herrn oder für den Herrn? Sprachlich wäre das kein großer Unterschied. Es ist bloß ein kleines Wort, nicht wahr? Nur hat man heute noch die Zeit und das Bedürfnis, tief genug einzudringen, Wort für Wort, in einen von Gott uns geoffenbarten Text? Begnügen wir uns nicht viel zu schnell mit dem, was oberflächlich vor Augen liegt? Heutzutage lesen wir doch meist hastig und diagonal und so mediengerecht, oder? Wir haben ja kaum noch Zeit, auf einzelne Worte zu achten. Für unser praktisches Glaubensleben wären sie aber oft von besonderer Bedeutung. Und so macht es auch einen großen Unterschied aus, ob etwas von Christus oder für ihn zeugt. Das Wasser, das Blut und der Geist, weil sie für und nicht von Christus zeugen, bezeichnen sie göttliche Kraftäußerungen, voll Wirksamkeit. Gemeint ist das Aktive, die tätige Gnade und nicht etwas Statisches, nicht das Bild eines historischen Jesus. Aber dahin weicht das sündige Herz ja nur allzu gerne aus, ins Denkmalhafte, ins Unlebendige, ins Sterile, in Gesetzlichkeit, Religion und eigene Werksgerechtigkeit. Was uns aber hier gesagt ist, nämlich, dass Jesu Kommen immer noch aktiv ist mit Wasser und Blut, das spricht von gnadenvoller Tätigkeit. Wagen wir einen Vergleich mit der Schöpfung. Himmel und Erde werden vergehen. Was wir aber hier vor uns haben, wird nie vergehen. Dass das Kommen Jesu mit Wasser und Blut stattfindet, hat zwar einen Beginn, und zwar mit seinem Erscheinen auf Erden, und es geschah so ein für allemal, aber es hat kein Ende, auch als Folge des vollkommenen Opfers Jesu. Meine Lieben, das ist sehr wohl unserer tiefgründigen Überlegung wert. Und der Hebräerbrief sagt dazu, in Kapitel 12, ihr seid gekommen zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Aber zuvor warnt er uns im Kapitel 10, wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein achtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Die Bibel spricht vom Kelch, der der neue Bund im Blut Christi ist. Als solchen hat ihn der Herr bei den Einsetzungsworten bezeichnet, den Kelch. Sein Blut aber ist mehr als ein Erinnerungsmal. Wie man ja überhaupt diese drei Zeugen nicht voneinander isolieren darf, nicht von Jesus trennen und nicht voneinander trennen. Die drei gehören gemeinsam zum Kommen Jesu. Da darf man nichts separieren und auseinander dividieren, wie es in manchen oft schwärmerischen Liedern sogar vorkommt. Der Geist erinnert uns daran, dass den Menschen in Ewigkeit nicht dürsten wird, der von dem Wasser trinkt, das Jesus ihm gibt, und dass das Wasser, das er uns gibt, in uns zu einer Quelle von Wasser wird, die ins ewige Leben quillt. Und dazu später noch. Und das Blut, mit dem Jesus gekommen ist, das redet, sagt der Geist, und es wird ununterbrochen weiterreden, zum Besten für alle, die durch dieses Blut erkauft sind. Jesu Blut wird immer noch reden, wenn es längst keine Zeit mehr geben wird. Es wird reden, wenn es diese Erde und diesen Himmel nicht mehr geben wird. Mehr noch, das Blut des Sohnes hat uns nahe gebracht, auf ewig dem Vater nahe gebracht. Das steht in Epheser 2,13. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Wir sehen, wie beachtlich das alles ist, was wir da an geistlich Elementarem vor uns haben. Die Seele eines Menschen ist ja unsterblich. Ob sie nun in der Ewigkeit da oder dort sein wird, sie ist unauslöschbar. Und gerade hier wird die Wirkung vom Wasser des Lebens und von Jesu Blut samt dem Zeugnis des Geistes der Wahrheit so wichtig. Denn beides hat, wie auch unsere Existenz, wohl einen Anfang, aber seine Wirksamkeit hat kein Ende. Nun ein paar Worte zum ersten Zeugen hier, zum Wasser in diesem so berühmten Vers. Das Wasser, mit dem Jesus gekommen ist, kann nicht vordringlich ein Bild sein für die Taufe, wie es manchmal gesehen wird, denn kein Mensch wird wiedergeboren durch die Wassertaufe. Wiedergeboren werden wir ausschließlich durch Gottes Geist aus dem Wort Gottes, das uns dann auch permanent reinigt und weiter reinigen wird. Denn wir haben mit diesen beiden Zeichen, Wasser und Blut, nicht vergängliche, statische Zeugen vor uns, sondern aktuelle und geistlich bleibend tätige Umstände, die ununterbrochen bezeugen, dass Jesu Kommen dauerhaft ist. Wie denn auch Gnade sowie Wahrheit in Christus geworden ist, das ist Wahrheit in Ewigkeit und heute schon erfassbar, zugänglich für den, der sie will. Genauso wie die Gnade die tätige Hilfe geworden und geblieben ist für immer. Und kein Mensch würde errettet und bliebe gerettet, wenn dem nicht so wäre. Jeden Juden und damit auch Johannes, dem Schreiber dieses Briefs, war ja von alters her ein feststehendes Bild vom Wasser im Tempel klar gelehrt worden. Das heißt, Wasser steht geistlich für das Bild sittlicher Abwaschung und Reinigung. Um es auch anders auszudrücken, Jesus Christus hat mit Wasser und Blut Einzug gehalten als der Heiland in diese feindliche Welt, mit dem Wort Gottes und seinem Tod am Kreuz. Daran erinnert uns das Johannesevangelium feierlich, und zwar im 19. Kapitel. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Der Heilige Geist zeigt an diesen zwei Zeichen deutlich die Symbole beider Heilswirkungen für uns Menschen. Dass Jesus zweifellos mit dem Wasser kommt, wo immer er mit seinem Evangelium hinkommt, ist zwar offenbar, wird aber leider oft übersehen und praktisch nie hoch genug in Anschlag gebracht, wiewohl es von größter Wichtigkeit ist und eine unvergleichliche Wohltat. Wir haben beides vorhin schon mit der vergänglichen Schöpfung verglichen, dieses Wunder aber wird bestehen bleiben. Betrachten wir deshalb gezielt das Evangelium des Sohnes Gottes dazu, diesen Spiegel des schönsten der Menschenkinder für uns. Kommt ein Mensch zur Bekehrung, dann erfährt er zuerst, dass er Sünder ist und die Errettung braucht. Ist er dann gerettet und bekehrt, dann erfährt er, welch großer Sünder er ist. Ja, er wird in seinen Augen überaus sündig, und je erfahrener im Glauben, umso sündiger wird er sich selber sehen. Wo immer aber das Evangelium von Christus hinkommt und aufgenommen wird, da schafft es dann im gläubigen Herzen eine völlig neue Umgebung. Das ist einer Religion nicht möglich, auch keiner christlichen Wissenschaft, Theologie oder Philosophie, keiner menschlichen Suggestionskunst, geschweige denn dem Gesetz vom Berg Sinai. Nur der Wirksamkeit des Evangeliums von Christus unter dem Wirken des Heiligen Geistes ist diese Verwandlung unserer Herzen möglich. Dieses Normalgemachtwerden vor Gott durch den Geist der Wahrheit, das sich so anders auswirkt und ausnimmt, als unsere menschlich-religiöse Meinung und Erwartung es sich ausgemalt hätte. Denn das Evangelium ist nicht vom Menschen, sondern von Gott. Ja, es gilt sogar, wenn da nicht alles konträr zu unserer Vorstellung wirkt, dann ist es nicht echt. Die Echtheit des Evangeliums steht immer im krassen Gegensatz zu jeder menschlichen und religiösen Meinung, die sich unsereins ohne Christus zusammengereimt hat. Der beste Beweis dafür ist, wenn wir Christus selber betrachten und sein irdisches Leben, wie es begann, wie feindlich und verkehrt und verdreht die Welt sein Kommen und Wirken aufnahm und das und wie es dann am Kreuz endete. Hat nicht Gottes Rettungsplan auf die gesamte religiöse Welt völlig unverständlich gewirkt, so als wäre alles verloren mit diesem unscheinbaren Jesus von Nazareth, dem allerverachtetsten und geringsten auf Erden? Und ist es nicht auch heute noch so? Wurde denn er, der starke Gottes, am Kreuz dort als mächtiger Sieger erkannt? Sahen sie in ihm nicht einen Hilflosen? Störte sie seine Gegenwart nicht vielmehr? Wir müssen uns nicht wundern, wenn dieser Welt und dieser Zeit ein Leben aus dem Evangelium verkehrt und unsinnig erscheint und sich alles am Namen Jesu scheiden wird. Das Prinzip, dass vor Gott ein Gräuel ist, was die Welt als hoch ansieht, das geht der menschlichen Natur absolut nicht ein. In mancher Hinsicht nicht einmal vielen Gläubigen. Und doch, mit einer echten Bekehrung durch Christus, speziell nach unserer neuen Geburt, zeigt sich der Beginn der mächtigen Auswirkungen des Evangeliums, wenn wir in Christus bleiben. Dann bezeugt der Geist die beschriebenen Zeichen, die mit dem Kommen Jesu verbunden sind, auch in uns. Erinnern wir uns daran, dass der Herr zu den Jüngern gesagt hat, und zwar bevor er ihnen die Füße gewaschen hat, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Eine interessante Feststellung, nicht wahr? Wenn man überlegt, dass die Jünger dort im Obersaal gerade wieder einmal debattiert hatten, wer der Größte unter ihnen sei. Jesus aber hat im vollen Bewusstsein seiner bevorstehenden Leiden trotzdem dieses Wort zu ihnen gesagt, ihr seid schon rein, um meines Wortes willen. Es geht also bei dem Wasser, mit dem Christus gekommen ist, um die reinigende Kraft des Wasserbads im Wort, diesem Element, aus dem Gottes Kinder neu geboren werden. Werden wir aber vom Herrn durch sein Wort gereinigt, dann werden wir nicht verbessert, sondern es wird bei uns abgebaut, was die einmal vollkommen vollbrachte Reinigung von ihm her noch stört in uns. So und deshalb ist Reinigung überhaupt möglich für uns. Im Jakobusbrief steht im ersten Kapitel, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, der betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Ein weiterer Beweis für die vorgefertigte Reinigung durch Christus steht im Epheserbrief im Kapitel 5, Dort steht, gleich wie der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Dieses Wasserbad im Wort ist die vollbrachte Reinigung der Glieder am Leib Christi. Sonst könnten wir nicht in Christus vor Gott erscheinen. Und als Reben am Weinstock reinigt uns der Vater vom Rest unserer Bosheit, wenn wir dauerhaft die Frucht bringen, die er von uns erwartet, Christus in uns. Und jeder, der gehorsam tätig am Wort Gottes hängt, genießt diese Auswirkung, die sich auch in Bereichen wie Barmherzigkeit und Bruderliebe zeigt, ja in der gesamten neunfachen Frucht des Geistes, im Gegensatz zu einer religiös-gesetzlichen Reinigung, die einen anderen, einen pharisäischen Reinigungsprozess vorschützt. Jedes Wort Gottes ist dazu angetan, unser Herz zu reinigen, ja immer wieder zu reinigen, und je öfter und je lieber wir uns auf der Stelle reinigen lassen, passiert das. Das ist die rechte Buße, die tätige Gesinnungsänderung durch Gottes Wort und Geist, der die Wahrheit dann bezeugt. Leider meiden viele Christen die anhaltende Reinigung im Wasser des Lebens. Sieht man sich nämlich in den christlichen Kirchen und vielen Gemeinschaften um, dann zeigt sich hier eine schreckliche Verwahrlosung aufgrund geistlichen Wassermangels und nicht zuletzt infolge steigender Wasserverweigerung. Aber die Aufrichtigen, die mit Petrus bitten, Herr, auch die Hände und das Haupt, die finden im Wasserbad seines Wortes ein Labsal ums andere für ihre Herzen. Und am biblischen Zuspruch fehlt es ja nicht. Das steht in Hebräer 13. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Und im 2. Timotheusbrief, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wasser finden wir schon im Alten Testament in manch vorbildlicher Erwähnung, wie zum Beispiel zu Noahs Zeit, wo es heißt, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurch gerettet wurden, durch das Wasser. Reinigendes, lebenspendendes Wasser war ja auch Gottes Erziehungsfaktor seit jeher. Das steht im Psalm 81. Als du mich anriefst in der Not, da brachte ich dir Rettung. Ich antwortete dir im Donnergewölk und prüfte dich am Haderwasser. Seien wir dankbar dafür. Lesen wir Gottes Wort gezielt hinsichtlich unserer Reinigung durch Christus. Achten wir auf das Wasser als den wesentlichen Begriff, wie er im 4. Buch Mose im 19. Kapitel definitiv im Ausdruck Reinigungswasser gebraucht wird. Und wem Verständnis gegeben ist von Gott und um Weisheit darf ihn ja jeder bitten, ihn, der nicht vorwirft und jedem gerne gibt, der hat in seinem Wort einen fließenden Quell lebendigen Wassers vor sich, einen Quell der Freude, wie Jesaja ausruft, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das Wasser Jesu ist absolut notwendig, um das Reich Gottes überhaupt sehen zu können, wie unser Herr dem Nikodemus erklärt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Erinnern wir uns auch an das Wort des Herrn an Petrus, nehmen wir es persönlich für uns, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Kein Teil an Jesus? Schlimmeres könnte uns nicht passieren, nicht wahr? Gibt es nicht Christen, Brüder, Schwestern, an deren Verhalten wir seit Jahrzehnten keine Auswirkungen vom Herz her bemerken? Du Mann, du Frau, wie ist es in deiner Ehe? Da muss eine Scheu vor dem Wasser Jesu vorliegen in manchen Leben. Ist es denn wirklich möglich, Gottes Wort zu lesen oder zu hören, ohne innerlich getroffen und gereinigt zu werden? Oh, weh uns, wenn wir zu abgestumpft sind dafür. Wasserentzug ist eine sichere Todesursache. Und doch ist es dem Scheinheiligen möglich, regelmäßig im Wort Gottes zu lesen, aber dabei eine Reinigung zu verhindern? wie auch der Heilige Geist auch Paulus bezeugt im 2. Korintherbrief, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche, und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch. Wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, nutzen wir deshalb jede Gelegenheit, uns reinigen zu lassen. Freuen wir uns an jedem Wort, das Gott zu uns sagt, besonders wo es uns tief trifft. Denn da ist doch unser liebender Vater am Werk, der uns nicht mitsamt der Welt verloren gehen lassen will. Das Wasser des Lebens, das der Herr auch der samaritischen Sünderin am Brunnen mit Erfolg angeboten hat, überführt von Schuld, aber es quillt in das ewige Leben. Bedenken wir, welch große Zuneigung uns hier geschieht. Er, der lebendige Gott, höchst selbst ist es, der uns reinigt. Und nun bezeugt das Wort der Wahrheit aber auch mit Nachdruck, dass der Herr nicht mit Wasser allein gekommen ist und sagt, dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus, der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Hier herrscht auch unter anderem eine Auslegung vor, die darin das Gedächtnis mal sieht, weil eben Christus bei den Einsetzungsworten im Obersaal gesagt hat, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Allerdings wird nirgends sonst in der Heiligen Schrift das Gedächtnismal schlechthin als das Blut bezeichnet. Dagegen wird es im 2. und 4. Buch Mose deutlich als vorgeschattete und im Kolosserbrief als vollendete Wirksamkeit Christi zur Versöhnung dargestellt. Im Kolosserbrief steht, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. So kam und so kommt Christus mit der reinigenden Kraft des Wasserbades in seinem Wort und mit der versöhnenden Wirkung seines Blutes. Vor Gott würde uns ja die Versöhnung fehlen, wäre da nicht das Blut seines Sohnes. Wir sind doch alle Schuldner vor Gott. Abgewogene sind wir, für zu leicht befunden, auf der Waage jedes einzelnen Gebots. Und jede unserer Missetaten steht scheidend in der Mitte zwischen uns und Gottes herrlicher Majestät. Und jede einzelne schreit um Vergeltung gegen uns zum Himmel. Uns ist, wenn ein gerechter Gott auf dem Thron sitzt, und so ist es, der Zugang zu ihm verwehrt. Auch uns muss sein Wort vom Sinai her verdammen, denn auf unserem Kopf lastet ja schwer der Fluch seiner 10 Worte. Und weil Gott gesagt hat, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt, ist auch glasklar, was unserem Namen widerfahren muss, nicht wahr? Verloren sind wir vor den Schranken seines gerechten Richterthrons, denn würde Gott an uns ohne weiteres Gnade vor Recht ergehen lassen, dann würde er selber an dieser seiner Willkür sterben. Denn das wäre ein Widerspruch zu seiner Heiligkeit und er würde aufhören, das absolut vollkommene Wesen, das heißt Gott, zu sein. Soll unsere Wiederaufnahme ins Vaterhaus überhaupt ermöglicht werden, dann muss erst Frieden gestiftet worden sein. Versöhnung muss geschehen sein zwischen dem Heiligen in der Höhe und uns Sündern. Und um eben diese Versöhnung im Weg einer priesterlichen Selbstdargabe zu vollziehen, ist Jesus gekommen, nicht mit Wasser allein, sondern mit seinem Blut. Na, man schau doch nach Gethsemane, wie sein Schweiß zu Boden tropft. Schau nach Gabata auf Steinpflaster und schau auf Golgatha, wie er mit Blut gekommen ist. Hoch auf Johannes den Täufer, höre die Evangelisten, höre die Apostel, wie sie ihn darstellen, als das erwürgte Lamm Gottes. Wäre er ohne Blut gekommen, mit was immer er sonst gekommen wäre, er wäre nicht der verheißene Heiland gewesen, nicht der erwartete Nothelfer, nicht der Retter für uns Sünder, wie er denn auch völlig zu Recht anmerkt in Johannes 10, alle, die vor mir gekommen sind, die die sind Diebe und Räuber. Dieses sein Blut bezeugt untrüglich und in ganz besonderer Weise, dass er der Messias ist, und es hat nie aufgehört, für ihn zu zeugen, von Grundlegung der Welt an. So steht es in Offenbarung 13,8. Und so zeugt sein Blut im Himmel. Denn so oft unter dem Jubel der himmlischen Heerschar ein geretteter Sünder von seinem irdischen Sterbebett einzieht in die ewige Gottesstadt, so oft ist es die erlösende Macht des Blutes Jesu, die wirksam geworden ist an wieder einem Seligen und wieder leuchtet, so gesehen, im neu aufgefrischten Glanz die Krone unseres herrlichen Mittlers auf dazu, der mit seinem Blut gekommen ist. Und wenn die Zeit auch fortgeschritten ist auf Erden und viele heute einen anderen Jesus verkündigen und anbeten und der Name der Wahrheit und ihre Gültigkeit mehr schwindet, an manchem Ort zeugt Gott zum Lob und Dank dennoch immer noch das Blut Jesu, so wie jetzt und hier bei uns, die wir es so nötig haben. Es zeugt für Jesus durch die Wunder, die es wirkt in einst bösen und verlorenen Herzen. Ihr habt jetzt auch so einen Menschen vor euch, einen Sünder ohne Gleichen. Und dieser Mensch weiß sich auch zutiefst schuldig, ganz unumwunden schuldig. Aber in demselben Atemzug, in dem er sich vor Gott ein Kind des Todes nennen muss, darf er auch freudestrahlend ausrufen: Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Und eben dieser Mensch darf sich jetzt an die Brust des ewigen Vaters werfen und an ihn schmiegen in kindlicher Vertrautheit, und muss nicht mehr den Tod fürchten, dem ist ja jetzt der Stachel genommen, er muss nicht mehr das Gericht fürchten, da ist ja ein anderer für ihn drinnen gestanden, nicht wahr? Noch muss er die Hölle fürchten, denn sie hat alles Recht auf ihn verloren. Nein, jetzt schmeckt er den Frieden Jesu, der mehr wert ist als die ganze Welt. Jetzt trägt er in sich die Liebe zu dem, der sich zu Tode geliebt hat für ihn. Und diese Liebe, die nun ausgegossen ist in sein Herz, die lässt ihm jeden Schritt leicht werden und jedes Opfer bringen, auch das Schwerste, von dem er weiß, dass der Herr es ihm auferlegt. Ja, was steckt da dahinter? Was ist es, das dies alles bewirkt? Solche Wunder bewirkt das Blut des Lammes Gottes im Inneren eines Sünders. Das ist die Wirkung seines Blutes, die er uns im lebendigen Glauben zueignet. Sein Blut, das für uns vergossen ist, macht die beherzt, die vorher feig waren. Ja, es macht frei und sogar todesmutig. Das vergossene Blut bewährt sich in tausend Auswirkungen, stets für Jesus zeugend, auch in uns. Nicht als das Blut eines Menschen, sondern als das Blut des Gottessohnes, des Herrn vom Himmel. In Offenbarung 12 steht dazu: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um das Wort des ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Ja, dieses Blut verherrlicht Jesus durch die wunderbare Macht, die es ausübt, und vermöge deren es den an Christus gläubigen Menschen über sich selbst hinaus hebt, zur Freudigkeit und Tapferkeit und Hingegebenheit an Gott, so dass das sogar den Engeln zum Schauspiel wird, im 1. Korinther 4 steht. Dieses Blut verherrlicht unseren Herrn Jesus weit mehr noch als das reinigende Wasser, denn es spricht von der versöhnenden Tätigkeit Jesu, einer Tätigkeit, die aufgrund seines vollbrachten, vollkommenen Opfers über das Ende der Tage hinausgehen wird. Aber wer Christus wirklich als seinen Heiland und Seligmacher erfahren will, der muss ihn ganz annehmen. Das heißt, wir müssen ihn als denjenigen annehmen und sehen, der nicht mit Wasser allein, sondern auch mit Blut und auch nicht bloß mit Wasser und Blut, sondern noch mit einem Dritten gekommen ist und kommt. Wie heißt es? Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes ist ein ganz anderes als jenes von Wasser, denn die Wirkung des mit Christus kommenden und von Christus ausgehenden Wassers ist eine Reinigung. Es ist das Mittel zur neuen Geburt. Es ist das Element. Nicht aber die neu schaffende Wirkung hat das Wasser. Das Wasser weckt wohl das Bewusstsein von dem, was Gott wohlgefällig ist, aber die Kraft dazu verleiht das Wasser nicht. Das Wasser bei dem Wort weckt das Verlangen nach einem heiligen, gottgeweihten Leben und Wandel, aber es bringt dieses Leben nicht wirksam in uns hinein. Wer nur die Wasserkraft Christi sucht, bei dem wird bei allem sittlichen und moralischen Ernst weder die Welt für ihn gestorben sein, noch wird er der Welt gestorben sein. Vielmehr bleibt er in einer Art christlichen Religion stecken, wie man sie ja zuhauf findet. Sogar als Schriftgelehrter kann einer gelten, wenn er die Bibel genug studiert hat, aber die Kraft und das Wesen Christi am inneren Menschen erhält er so nicht. Deshalb sind viele vermeintliche Christen eher religiös-humanistische Gutmenschen geworden und ihren Früchten sind sie leicht zu erkennen. Vereinsmäßig sind sie meist gut organisiert, aber die praktische Erprobung zeigt, dass bei all ihrer äußeren Tugend trotzdem nicht Gott ihr Herz besitzt. Und so wird der letzte Betrug größer als alles zuvor. Hier herrscht ein Unterschied wie Licht und Finsternis, die Gott schon von Anfang an geschieden hat. Eines solchen Menschen Herz gehört nicht Gott, sondern weiterhin den Götzen dieser Welt, ob diese nun Ehre heißen oder Lust oder Hab und Gut oder was auch immer. Der Herr ist das Licht und erst in seinem Lichte sehen wir das Licht, wie über ihn gesagt ist, und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Der Heilige Geist belässt es auch nicht einfach bei einer Anregung, wie etwa bei einem, der zwar Gottes Wort liest, sich aber doch nicht vom Geist verändern und nicht neu machen lässt. Da fehlt ja dann das Wichtigste, die Wahrheit. Denn, sagt Jakobus in seinem Brief, wer nur Hörer des Wortes ist und Nichttäter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, der betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Der Heilige Geist verbessert und veredelt ja nicht den Menschen, wiewohl das ein Großteil der Christenheit von sich aus immer wieder versucht. Und leider wird das hin und her auch so gelehrt. Das ist aber nicht die Wahrheit. Viele wissen das, die aber trotzdem weiter Kirche und Gemeinde spielen und uns ein Christentum vorgaukeln, weit ab vom Wasser und Blut Christi. Die Wahrheit Gottes ist aber eine völlig andere, wie sein Geist bezeugt. Denn der Geist der Wahrheit, der greift wundertätig ein ins Menschenherz. Er vollbringt und erhält zusammen mit dem Wasser Jesu und der Wirkung seines Blutes die neue Schöpfung des Menschen. Er macht uns klein und demütig, aber selig und neu. Und sein Werk ist die Wiedergeburt durch das Leben des Christus, das er uns vermittelt, wo die Selbstsucht des Menschen gebrochen ist und die Liebe zu Christus und den Seinen vorherrscht. Neues Leben, in dem unser alter Weltsinn mitsamt all unserer Unwahrheit am Kreuz Christi gerichtet ist und die Lust an Gott und seinem Wort der Wahrheit nun vorherrscht. Das Wollen des Guten wählt sich dann nicht mehr den Weg über das eigene Verbessern, sondern wird durch den Zustrom der göttlichen Gnade in uns bewerkstelligt. Wo aber Gottes Geist und sein Wahrheitszeugnis fehlt, da wird sein Dasein gerne vorgetäuscht. Der Geist kommt aber nur infolge von Glaubensgehorsam dorthin, wo zuvor das Wasser Jesu und sein Blut im Glaubensgehorsam wirksam geworden ist. Dann aber gilt, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, so steht es in Römer 8,16. Wer wirklich teilhaftig des neuen Lebens in Christus geworden ist, den macht der Heilige Geist auch gewiss, dass es sich um keine scheinchristliche Selbsttäuschung handelt. Der Geist der Wahrheit zeugt von unserer Herzenserneuerung auch dann nach außen, wie im 2. Korintherbrief steht im Kapitel 3. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Aber wie viele kennen ihn so und anders nicht, weil sie sich nie die Zeit nehmen, diese drei Zeugen, das Wasser, das Blut und den Geist einmal ernsthaft anzuhören? Und wenn doch, wenn weltlich gesinnte Christen zu ahnen beginnen, dass und wie viel mehr das Leben aus und in Christus für sie bedeuten würde, dann winken die meisten innerlich ab. Sie wollen ihn so lieber nicht kennen. Haben sie doch genug an ihrer Gesinnung und ihrer adäquaten Gemeinschaft, und mehr wollen und mehr brauchen sie auch nicht. Trifft das nicht viele, die wir im Lauf der Zeit kennengelernt haben? Die Sonntag für Sonntag ihren Platz in Kirche und Gemeinde einnehmen, im Chor mitsingen, die Freizeiten mitmachen in fröhlicher Runde. Wenn wir ihnen aber bezeugen wollen, was die drei Zeugen heute an ihnen tun möchten, heute, verschmähen sie mehr oder weniger ausredenreich Gottes herrliche Gabe, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie stellen sie sich wohl ihr zukünftiges Dasein nach ihrem irdischen Leben vor? Sind das nicht die Herrsager, die Jungfrauen ohne Öl? Wird der Herr nicht zu denen sagen, die das Wasser und das Blut, mit dem er gekommen ist, für nichts achten: Ich habe euch nie gekannt? Nun, wer weiterhin sein selbstdefiniertes Christentum beibehalten will, der halte es auch weiter mit dem großen Haufen und stoße weiter ins Horn mit dem christlichen Zeitgeist, der doch ein antichristlicher ist, der die konsequente Wahrheit Gottes in Christus immer mehr von sich weist. Wer dagegen seine Seele lieb hat, wer über das Grab hinaus sein Leben wirklich zu sichern begehrt, der säume nicht, der komme heute noch, der komme gleich zu dem, der ihm mehr geben wird, als er je zu hoffen imstande war. Alle, die wir heute diese wunderbare Gabe Gottes betrachtet haben, ach, machen wir doch recht ernst damit, sie gebührend zu würdigen, damit wir nicht etwa leichtfertig am Ziel vorbeitreiben und damit auch wir mit Johannes aus eigener seliger Erfahrung heraus bezeugen können: Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Den drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde: der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Amen.